Guten Morgen und heute wieder zur gewohnten Uhrzeit. Herzlich willkommen bei Gottesdienst im Gespräch am Erntedanksonntag. Der Mann mit dem Kürbis unter dem Arm, das ist Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen. Ja.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke, von wegen den Kürbis unterm Arm. Aber haben Sie denn die Beine in die Hand genommen und Ihren Marathon gut überstanden letzte Woche?
Ja. Beine sind noch dran und auch wieder funktionstüchtig. War ein toller Lauf, anstrengend, aber hat sich voll gelohnt. Ein unvergessliches Erlebnis, wirklich.
Ja, toll. Gut. Also ich bewundere Sie alle, die das können und machen. Großartig. Dann gehen wir mal an den Start heute, ja, oder? Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Sonst gehe ich ja immer ziemlich blank in den Gottesdienst, Herr Bischof, und weiß wirklich nicht vorher, was so das übergeordnete Thema sein wird. Mhm. Außer zu Ostern und zu Weihnachten, okay. Aber heute ist Erntedanksonntag. Den hatten Sie schon letzte Woche angekündigt. Passt das eigentlich noch so heute in unsere heutige hochindustrialisierte Zeit in eine Großstadt wie Berlin, Hamburg oder Köln? Weil ich verbinde damit doch eher mit dem Erntedankfest eher etwas Bäuerliches.
Jetzt muss ich aber doch ein bisschen schmunzeln, lieber Herr Wittke. Woher kommen denn bei Ihnen die Äpfel? Werden die im Supermarktregal vermehrt? Gleich neben dem Strauch, an dem die Teebeutel wachsen?
Okay, ja, da haben Sie mich.
Ich glaube, Erntedank ist für die Menschen im städtischen Umfeld mindestens so wichtig, gerade weil ja hier, sage ich jetzt mal, oft das Gefühl, wo das Essen herkommt, verloren gegangen ist. In diesem Jahr haben sich die Landwirtinnen und Landwirte Anfang des Jahres ja kräftig in Erinnerung gebracht mit Blockaden und Protest.
Ja,
und auch mit dem Gefühl, ich glaube zu Recht, mit dem Gefühl, in der modernen, urbanen Gesellschaft vergessen zu werden, am Rande zu stehen. Mhm. Aber holla, ohne die Menschen, die 24/7 das Land bebauen und die Tiere pflegen und versorgen, ohne die kommt wenig auf den Tisch. Bei uns gut, dass es Erntedank gibt und wir daran erinnern und an den Schöpfer natürlich, ihm ist ja das Fest und der Dank.
Ich mache jetzt einen ziemlich harten Schnitt, Herr Bischof, nach dem bunten, erfrischenden und lebensbejahenden Erntedankfest heute. Ist morgen dann der 7. Oktober, der wahrscheinlich wie der 11. September noch viele, viele Jahre uns begleiten wird als Gedenktag an das schreckliche Massaker der Hamas in Israel. Und ich meine, wir wissen alle, die Situation im Nahen Osten hat sich nicht beruhigt, im Gegenteil. Herr Bischof, wie schauen Sie auf den morgigen Tag und auch auf die Gedenkveranstaltungen, die morgen auch hier in Berlin stattfinden werden?
Also ich denke als erstes an die Geiseln, die immer noch verschleppt im Gazastreifen irgendwo gefangen gehalten werden. Ein Jahr danach, 365 Tage in Geiselhaft. Das ist so unvorstellbar. Ihnen gilt mein erster Gedanke, und das geht dann auch morgen gegen den Eindruck, wir könnten an etwas gedenken, was abgeschlossen ist. Mhm. Das ist es nicht. Es war ein unfassbares Massaker und das, was daraus gefolgt ist, auch das müssen wir festhalten, ist ein Schrecken pur, der Krieg in Gaza, jetzt auch im Libanon, die Raketen aus dem Iran. Das Leid der Kinder in Gaza berührt uns, berührt mich sehr. Und wir dürfen es nicht übersehen. Es gibt so viele, die an den Folgen dieses 7. Oktober leiden. Das erscheint oft unaussprechlich so furchtbar, aber wir müssen es sagen und wir müssen die Hoffnung hochhalten. So hoffnungslos alles scheint. Ich möchte, dass auch das morgen ein bisschen zur Sprache kommt. Es wird und es muss eine Lösung geben, die am Ende Frieden bringt. Wir bleiben doch Menschen mit dieser Hoffnung.
Die Hoffnung hochhalten. Ja, das ist schon wirklich so ein ganz schönes Stimmungsauf und Ab, finde ich. Ne? Also erster Tag der deutschen Einheit, der auch immer, finde ich zumindest, sehr deutsch, also andächtig und fast melancholisch gefeiert wird, habe ich den Eindruck. Also wenig Jubel, Trubel, Heiterkeit. Dann Erntedankfest heute, fröhlich, kriegen allerdings auch nur die so richtig mit, habe ich den Eindruck, die mit Kirche etwas am Hut haben. Und dann neu eben morgen der 7. Oktober mit dem Gedenken an etwas wirklich und wie Sie sagten, noch nicht abgeschlossen ist, sehr schrecklich ist. Da tut es gut, schon auch mal wieder ein bisschen nach vorne zu schauen. Heute ist der 8. Sonntag vor dem ersten Advent. Trotz Erntedank geht aber auch Ihre Trinitatiszählung, glaube ich, weiter, Herr Bischof, oder?
Ja, das ist eine trickreiche Frage, weil es ist in der Tat so, dass die Zählung weitergeht. Also heute ist der 19. Sonntag nach Trinitatis.
Ja,
aber wir würden das nicht sagen, sondern immer, heute ist Erntedankfest. Also einmal tatsächlich letzte Woche 18., nächste Woche 20. nach Trinitatis und heute schiebt sich das jetzt davor.
Der 19. würde so ein bisschen wegfallen
in fast diesem
aus
Jahr.
Der Erzählung.
Genau, in diesem Jahr. Erntedank ist ja vermutlich eines der ältesten Feste überhaupt. Für die Ernte danken, dass Gott erhält, dass die Schöpfung fruchtbar ist, dass man etwas zu essen hat für das nächste Jahr. Das zu feiern ist älter als unsere Religion, älter als das Christentum, älter auch als die jüdische Religion. Mhm. Alle Feste im Kalender, fast alle, liegen zunächst einmal auf diesen alten natürlichen Rhythmen. Im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, also der Natur entsprechende Rhythmen. Ausbringen der Saat, Einholen der Frühjahrsfeste, das ist dann Frühjahrsfrüchte, Entschuldigung, das ist dann Pfingsten sozusagen irgendwann geworden. Dazu die Sonnenwende im Sommer, im Winter, die für die Erntefragen natürlich so wichtig ist. Das ist der alte Festkreis und dabei würde ich sagen, ist dieses fast übrig geblieben, weil so zentral danken für die Ernte.
Hat also gar nicht in erster Linie etwas mit Religion oder Kirche zu tun.
Naja, ein natürliches Fest. Ich glaube schon, dass die Menschen früher, sozusagen vor den Religionen, die wir jetzt kennen, das auch ganz tief religiös verbunden haben. Danken heißt ja immer, ich erkenne an, dass etwas ist, was nicht von mir und durch mich ist. Und für die Menschen früher war sozusagen absolut selbstverständlich, dass dieses wundervolle Geschehen, dass etwas wächst und dass wir etwas haben, was uns satt macht und was uns miteinander sein lässt, dass das nicht von uns gemacht ist, sondern dass das Glück, Gnade, Segen ist, dass wir das bekommen, dass das gelungen ist, auch als Wetter an der Stelle noch. Aber wir kriegen ja wieder ein Gefühl dafür, was Wetter heißt, durch den Klimawandel. Also dass Ernte auch ganz schlecht oder mal früher auch ein, zwei Jahre ganz ausfallen konnte und dann muss ich auch irgendwie durchkommen. Also Erntedank ist ein urreligiöses Fest, aber es ist eben nicht sozusagen mit dem Christentum aufgekommen.
Und weil ich so gesagt habe, das kriegen ja heute nur die mit, die mit Kirche eng verbunden sind. Wenn Sie am Potsdamer Platz unterwegs sind, am Kulturforum, dann kriegen es noch viel, viel mehr heute mit. Denn heute gibt es da ein ganz großes, tolles Fest mit einer langen Tafel, wo gespeist wird von 10 Uhr, hat also schon angefangen, dieses Fest bis 19 Uhr, 11.30 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst und dann 18 Uhr nochmal einen Erntedankgottesdienst in der St. Matthäuskirche. Also da kriegen dann doch noch viel mehr Leute, auch Touristinnen und Touristen, mit, dass heute irgendwie was Besonderes ist, eben Erntedanksonntag. Wenn heute am Erntedanksonntag die Bibelstelle ansteht, dann könnten wir doch eigentlich auch ein Kochbuch aufschlagen, oder? Also ich bin gespannt, ob, die Bibel auch ein paar Rezepte für uns bereithält oder versteckt hat.
Das gibt es auch, biblisch kochen übrigens, also nach dem, was man so jetzt nicht als Rezeptbuch, aber was man so annehmen kann, was die Menschen damals gegessen haben. Aber das ist heute nicht die Bibelstelle. Es gibt einen Satz heute, einen längeren Satz, in dem aber ganz viel drinsteckt. Der steht im 1. Timotheusbrief, also Neues Testament, ich sag mal Paulus Gedankenraum bei diesen Briefen, die Paulus geschrieben hat oder die ihm zugeschrieben werden. Da weiß man manchmal nicht so ganz genau, ob sie eigentlich von ihm selbst sind oder später aus seiner Schule sind. Also ich sag mal Paulus Gedankenraum, ein Brief, von dem die Bibel sagt, an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Und da heißt es dann im 4. Kapitel, jetzt kommt der Bibeltext für heute, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.
Oh, dann haben Sie aber, also das war ein Satz, dann haben
ein
Sie
Satz,
auch ne? rausgehauen sozusagen. Ja. Den dürfen Sie gerne, weil auch so kurz war, gerne nochmal in Zeitlupe sagen.
Er ist eine, ich würde fast sagen, ist ja eine Zusammenfassung. Ist eigentlich ein ganz schönes Wort. Nichts brauchen wir heute sehr, dass etwas zusammengefasst wird und nicht nur auseinanderbricht. Also alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.
Das ist so ein Satz und so eine Bibelstelle, wo ich auf der einen Seite sagen könnte, Ja, ja, okay. Ne? Also lehne ich mich entspannt zurück und lasse den Rest des Gottesdienstes irgendwie ablaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann nochmal so denke, okay, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut.
Dann denken Sie als erstes, stimmt das?
Stimmt, genau. Ja. Stimmt das? Also und wenn es nicht gut ist, was irgendwie auf der Welt unterwegs ist, ist es dann nicht von Gott?
So ist es. Also das ist gleich erstmal die erste Frage, die man, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Also jetzt kann man ja erstmal fragen, hat er alles geschaffen? Mhm. Oder ist alles das, was er geschaffen hat, gut? Oder ist alles gut? Oder ist alles gut gedacht an der Stelle von Gott, gut geschaffen, aber von uns eben ganz oft in dieser Schöpfung durch unsere Freiheit auch in die falsche Richtung gebracht. Mhm. Ich sage das einmal so, weil das sind Fragen, die die Menschen damals, als das geschrieben wurde, genauso hatten, fast könnte man sagen, noch viel mehr, denn sie haben die Schöpfung auch sich selber oft sozusagen in einer Weise erlebt, dass sie gar nicht glauben konnten, dass das irgendwie gut sein soll. Ich habe das ja eben schon angedeutet, wenn wir jetzt mal auf Erntedank gucken. Also Natur ist ganz oft eben, ich sage es jetzt mal sehr modern, für die Menschen damals kein Kooperationspartner.
Genau, das war ja kein fröhliches, bäuerliches Leben nach dem Motto, es hat immer schön geregnet und dann hat es gewachsen, dann kam die Sonne und dann ging es weiter, da gab es Stürme
brutal,
und hartes Leben.
Sehr hart von dem, und ob am Ende tatsächlich was rauskam oder nicht, oder ob die Scheune nicht im Grunde leer blieb.
Menschen verhungert sind.
Nicht nur möglicherweise, sondern eben eine Hungersnot war Hungersnot an der Stelle. Also das unterscheidet uns ja nicht von der Welt heute, aber ich glaube, man muss es erstmal voranstellen, um dann diesen Satz zu begreifen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Also dieser Schöpfer, aus dessen Hand kommt das Gute und es ist gut gemeint. Diese Schöpfung ist gut. Das ist, glaube ich, das erste Grundgefühl auch an diesem Erntedanktag, dass ich mich einen Schritt zurückstellend sagen kann, was für ein Segen, dass es diese Schöpfung gibt. Ohne das gäbe es dieses Leben nicht. Und Gott erhält sie und sorgt dafür, dass wir aus dieser Schöpfung all das bekommen, was wir zum Leben brauchen. Das ist eine so, man kann jetzt sagen, selbstverständliche Aussage, aber gleichzeitig so schön, sich das klar zu machen. Da ist alles drin, auch an Grips, an, ich sage jetzt mal, an Landwirtschaft 4.0. All das gehört ja mit zu dieser Schöpfung, dass wir heute Geräte haben und Know-how haben, das dafür sorgt, dass wir ungleich viel mehr Menschen satt bekommen als damals. So, und dann geht's weiter, weil Sie ja damit angefangen haben. Dann kommt dieser spannende zweite Teil. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Also wenn ich mir schon mal vorstelle, danken gegenüber dem Guten heißt schon, ich trete den Schritt zurück und erkenne an, das kommt nicht aus mir allein, sondern da ist etwas, das ist eben viel größer. Und mit Dank erkenne ich immer an, ich habe eine Grenze. Also wenn das schon beim Guten gilt, was ist jetzt mit dem Schweren? Was ist jetzt mit den Dingen, die ich als nicht gut empfinde? Was würde das heißen, wenn ich an dieser Stelle anfange zu sagen, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Nichts, ich kann auch sagen, nichts bleibt böse. Nichts bleibt der Schrecken, was ich mit Dank sozusagen verwandle, wofür ich sorge, dass es angenommen und dann wegkommt. Das ist ein so.
Dann muss ich da nochmal fragen, ob ich das grammatikalisch dann auch richtig verstehe. Ja. Also, wenn ich für etwas Dank sage, wird es dadurch gut? Also, aber wenn etwas doch Schlechtes auf mich zukommt, also nehmen wir mal eine Missernte, oder jetzt auch gerade die Apfelernte an vielen Stellen des Landes hat nicht gut funktioniert in diesem Jahr. Ja. Also dafür kann ich doch nicht Dank sagen. Oder wenn ich dafür danke, dann wird es ja auch nicht besser dadurch. Also wie ist das zu verstehen?
Nee, ganz genau. Es wird weder besser, noch wird es dadurch gut, aber es rückt in Gottes Nähe. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn ich heilige es dadurch, dass ich es vor Gott bringe, indem ich sage, danke, ich muss auch damit leben, ich muss auch das hinter mir lassen und ich muss gucken, was daraus folgt für mein Leben und ich kann das, was zu ändern ist, auch ändern an dieser Stelle. Vor allem aber kann ich es im Danken loslassen. Wenn wir die modernen Ratgeber angucken, die so auf den Tischen liegen, wenn sie in die Buchhandlung kommen, oder auch wenn sie zu Psychologinnen und Psychologen gehen, dann sagen die in der Regel, danken im Sinne von annehmen, im Sinne von ertragen, aushalten, aussprechen und annehmen, dass auch das Schwere zu meinem Leben dazugehört.
Boah.
Beginnt schon die Verwandlung, nicht des Schlechten, sondern von mir selber, dass ich das loslassen kann und damit leben kann. Das ist total schwer.
Ja.
Und ich will nochmal unbedingt sagen, es wird dadurch nicht das Schlechte gut. Und ich will hier auch niemandem verordnen, dass man für das Schlechte danken soll. Das wäre total zynisch.
Danke, dass Sie das nochmal sagen. Weil ich finde schon, es ist ein Riesenunterschied, etwas anzunehmen oder für etwas zu danken.
Naja, es kommt darauf an, was ich sage, was danken ist. Danken ist als erstes von der Wortbedeutung dran denken.
Okay.
Also, ja,
okay.
Und dran denken, dass etwas ist, was nicht ich bin. Weil das ist ja, würde ich sagen, unsere größte Sünde heute. Allerdings auch schon lange, also das haben wir jetzt auch nicht erfunden, dass sich alles um uns selbst dreht und wir auf kurz oder lang immer glauben, wir sind die Regenten, die Macher von allem und eigentlich sind wir selber Gott. Also ich sage das jetzt mal so in unserer Vorstellung, ja, bis dann irgendwas passiert, was wir nicht so gut abkönnen, aber dann können wir es auch kaum aushalten, weil wir ja bis dahin gedacht haben,
wir hätten alles unter Kontrolle
und wir sind selber Gott. Das ist die Ursünde, die auch in der Bibel beschrieben wird, dass der Mensch glaubt, selber Gott zu sein. So, dann heißt danken, im Guten eine Grenze erkennen, das Gute, was mir entgegenkommt, ist nicht von mir gemacht, ist durch Segen erfüllt. Und dann habe ich natürlich auch eine Menge dafür getan, gar keine Frage. Also wir wollen es auch nicht so tun, als ob der Landwirt oder die Landwirtin, Bauer, Bäuerin sozusagen das ganze Jahr nichts getan hat, im Gegenteil. Aber dass es geworden ist, ist nicht allein unser Verdienst. Und im Schlechten heißt es auch, hier ist eine Grenze. Ich sage, ja, das gehört auch zu meinem Leben. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, ob das nun auch aus Gottes Hand kommt oder nicht. Lassen wir noch mal eine Sekunde offen. Aber jedenfalls ist es da. Ich denke dran. Es ist nicht ich. Ich lasse es los. Ich kann mein Leben wieder selber in die Hand nehmen. Ich kann es ändern. Ich kann auf Gott hoffen.
Danke, dass Sie das differenziert haben, weil ansonsten wäre es für mich ein Schönreden gewesen, muss ich ehrlich sagen. So irgendwie alles ist gut und alles ist schön und ich kann auch noch, soll auch noch für das danken, was irgendwie schlecht ist. Aber wenn es darum geht, überhaupt erstmal das daran zu denken und dann daran zu arbeiten, es anzunehmen, dann komme ich damit klar.
Und es von Gott verwandeln zu lassen. Also ich würde sagen, es wird geheiligt durch Wort Gottes und Gebet, heißt für mich, ich bringe es vor Gott, ich klage es vor Gott, ich schreie es vor Gott und es wird dadurch anders. Aber es ist jedenfalls dann etwas, was da ist und was ich nicht aus meinem Leben rausnegiere, was ich nicht verdränge oder sowas irgendwas. Also ich glaube, es ist zum Teil das, was die Psychologie heute auch meint, wenn sie immer wieder sagt, Danken ist der Schlüssel zu allem. Wobei man eben wirklich dann deutlich sagen muss, nicht irgendwas gutheißen, was schlecht ist. Das darf auf keinen Fall sein, aber es ist der Schlüssel für mich zum Weitergehen und zum Weiterleben. Und hier ist ja mehr als Psychologie sozusagen im Glauben, in der Theologie, meinem Glauben. Und da heißt es dann, ich kann es in die Nähe Gottes bringen und er kann es wegnehmen.
Dieser Aspekt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut.
Ja.
Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht von Gott. Dazu, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen.
Aber was ist nicht von Gott? Also, von wo soll es dann sein? Also das ist ein uralter Streit darum, ist sozusagen auch das Schlechte von Gott, ist das in Gott, ist das bei ihm aufgehoben, ist es ganz von uns Menschen, weil wir uns von Gott abgewandt haben, ist das der Missbrauch der Freiheit, die wir von ihm bekommen haben, aber selbst dann muss es ja irgendwie in Gott, von Gott, in dieser Schöpfung mitgedacht sein. Wenn wir es ganz anders denken, haben wir immer so einen Widersacher, so einen Teufel oder so, kommt ja in der Bibel auch ganz viel vor, gehört zu den urmenschlichen Vorstellungen, wird dann aber schwierig, wenn wir uns so einen Kampf vorstellen, ne, zwischen Gott und dem Teufel und es noch offen, wie es ausgeht, ist überhaupt nicht offen. In diesem Glauben, in meinem Glauben ist das nicht offen, sondern dann ist eben alles und insbesondere das gute Ende von Gott und bei Gott.
Ich fand es sehr interessant am vergangenen Donnerstag, am Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Da hat es gleich mehrere Demonstrationen für den Frieden gegeben, die aber zum Teil sehr unterschiedlich ausgerichtet gewesen sind. Also zum Beispiel beim Thema Ukraine-Krieg. Frieden durch keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine, hieß es in einer Demo. Und dann eine andere Demo, auch zum Ukraine-Krieg. Frieden durch die weitere Unterstützung, auch und erst recht mit Waffen für die Ukraine. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber letztlich mit einem gemeinsamen Ziel. Kein Krieg mehr, Frieden. Am besten und schönsten auf der ganzen Welt. Ich persönlich, ich will weiter daran glauben, dass es möglich ist. Wir kommen zur Tür, bitte.
Gott, wir danken dir für das, was du uns zum Leben gibst. Täglich Brot, Segen für den Leib und für die Seele. Gott, wir bitten dich, dass du da bist und hältst, was uns oft auseinanderfällt, auseinanderbricht. Gott, wir bitten dich für die Geiseln in Gaza, dass sie freikommen, dass sie leben, dass sie wieder Leben finden. Wir bitten dich für die vielen, die vor einem Jahr und in diesem Jahr Angehörige verloren haben, die trauern, die nicht wissen, wie das aushalten. Wir bitten dich für die Menschen in Gaza und in Beirut. Wir bitten dich für die Menschen in Tel Aviv und im Norden Israels. Gott, wir bitten dich um Frieden. Aber ja, wissend, dass er nicht leicht zu finden ist, dass wir Menschen so unfähig dazu sind, wissen, dass Menschen sich verteidigen müssen. Wir bitten dich, dass am Ende kommt, was du verheißen, Frieden. Für ganz Israel und für die ganze Welt. Wir bitten dich um Frieden bei uns und um Wachsamkeit, wo Antisemitismus laut wird. Lass uns aufstehen dagegen, lass uns aufrecht sein für ein Miteinander in diesem Land, das alle sicher wohnen lässt. Wir danken dir, Gott, dass deine Güte nicht aufhört, dass es mit uns nicht aus ist, dass wir leben. Bleibe im neuen Jahr von Ernte zu Ernte zu Ernte in Ewigkeit.
Amen. Und wenn am Erntedanksonntag heute sogar Kürbisse, Tomaten, Äpfel und Kohlköpfe gesegnet werden, dann steht unseren Köpfen doch auch ein Segen zu. Bitte, Herr Bischof.
Sehr schönes Bild. Dachte ich, kann man mindestens heute dran denken, auch vor dem Essen immer zu beten. Das ist nämlich auch ein Segensspruch. Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Und nun der Segen für uns alle. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich stelle Sie mir gerade, Herr Bischof, mit so einer weißen Bäckerhaube vor, weil Sie werden heute ja die Ärmel noch hochkrempeln und kneten, klopfen, klatschen und Brot backen in der Kirche, in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg. Bei der Aktion 5000 Brote. Worum geht es da ganz genau? Ja, wenn Sie ja 5000 Brote backen.
Ja, schön wäre es. Nee, die Aktion ist 10 Jahre jetzt in diesem Jahr. Es ist eine Aktion von Brot für die Welt mit Konfis und mit Jugendlichen, mit Ihnen und mit der Bäckerinnung Brote backen. 5000 an der Zahl, also eine symbolische Zahl für den guten Zweck und dabei den Blick auf die richten, die nicht ausreichend haben von dem, was wir täglich brauchen. Das ist Brot, aber nicht nur Brot, das ist auch Bildung und Gesundheit und Rechte zum Beispiel für Kinder und für Jugendliche. An vielen Stellen auf der Welt fehlt das. Seit 10 Jahren gibt es diese Aktion. 60.000 Konfis haben in diesen 10 Jahren mitgemacht. Wow. 230.000 Brote sind gebacken worden. 230.000 Brote. Boah. Und ich darf heute Nachmittag, wie Sie sagen, dabei sein in der Gethsemane-Kirche am Prenzlauer Berg mit Konfis zusammen, das zu feiern und gebacken wird. Und wissen Sie, worauf ich mich am meisten freue dabei?
Na, hinterher so ein bisschen zu essen, eine Scheibe, oder?
Ja, das ist auch schön. Nee, ich finde den Geruch so toll.
Ja.
Wenn das
ja,
so.
Wirklich. Ja,
also, das ist wie übrigens auch bei Kaffee, wenn ich das mal sagen darf. Der Geruch von frischem Kaffee und der Geruch von frischen Broten, das ist also, da ist man eigentlich schon satt, oder?
Ja, ich muss auch sagen, so ein frisches Brot geschnitten und dann einfach nur Butter und vielleicht noch so ein bisschen Salz drüber, das ist doch wirklich ein köstliches Gericht, richtig. Und
dafür muss man doch eigentlich danken, oder?
Absolut. Kommen Sie gut und wohlgenährt und gut gespeist, nicht nur durch diesen Sonntag, sondern auch durch die nächste Woche.
Eine gute, gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.